bevor wir uns heute mit den Enkeln der Mordgeneration des NS-Regimes beschäftigen, beschäftigen wir uns erst einmal mit den Tätern. Mit den Tätern der NS-Generation, die ja jetzt durch bestimmte publizistische Medien, wie zum Beispiel die ZDF-Serie Unsere Väter, Unsere Mütter, verklärt werden, dahingehend, dass alles nur Opfer gewesen sind. Alles wirklich nur Opfer gewesen sind. Antisemitismus, Rassismus etc. und die Überziehung Europas im Zweiten Weltkrieg mit einer mörderischen Vernichtungsmaschine, mit x Millionen Toten, mit toten Kriegsgefangenen, russischen, ukrainischen etc. All das ist natürlich alles nur Opfer gewesen. Reden wir also ein bisschen über etwas anderes. Reden wir über die Bildung dieser Mordmaschinen. Ich sprach mit Heiko Wegmann und mit Heiko Wegmann sprach ich über die Frage der allgemeinen NS in Freiburg. Und jetzt muss ich diesen Fall, dieses aufgezeichneten Interviews erstmal finden, bevor wir da einsteigen können. Ich muss mich jetzt wirklich bei euch entschuldigen, dass ich das nicht gleich präsent habe. Aber legen wir los. Walter Gunst und Eduard Krebsbach, zwei Nazis der SS, sind Untersuchungsgegenstand von Heiko Wegmann. Guten Morgen, Heiko Wegmann. Wie kommt man zu dem Thema allgemeine SS in Freiburg?
Ja, guten Morgen auch. Also der Ausgangspunkt waren eigentlich Arbeiten zur Freiburger Kolonialgeschichte. Da habe ich mich oder befasse ich mich immer noch mit einem Kolonialoffizier, Max Knecht, der SS-Standartenführer ehrenhalber wurde. Und dann habe ich mich gefragt, was heißt das eigentlich? Und was heißt das eigentlich in Freiburg, in der allgemeinen SS gewesen zu sein? Also allgemeine SS, sagt man im Unterschied zur Waffen-SS, also den bewaffneten Verbänden. Und in der allgemeinen SS war halt die Masse der SS-Mitglieder vor dem Krieg. Und dann habe ich festgestellt, dass es eigentlich zur SS in Freiburg überhaupt gar keine Untersuchungen gibt. Wer war da drin? Was haben die gemacht? Wie war die aufgebaut? Und habe dann so angefangen, immer ein bisschen weiter zu recherchieren. Habe dann festgestellt, dass der Knecht mit dem Freiburger SS-Standartenführer Walter Gunst mehr zu tun hatte. Und das ist halt eine der wenigen Informationen, die man so bisher in der stadtgeschichtlichen Forschung rausziehen kann, dass der Walter Gunst eben einer der Haupttäter der Synagogenbrandstiftung in Freiburg und am Kaiserstuhl 1938 war. Und dann habe ich aber festgestellt, in den Prozessen, die es dann gegen die Synagogenbrandstifter gab, ist der Gunst dann nie richtig ermittelt worden. Man wusste zwar, dass er einer der Haupttäter war, aber der war dann irgendwie verschollen. Entsprechend wurde auch nicht angeklagt. Das heißt, es gibt nur da so ein paar persönliche Informationen zu etwas niedrigeren Chargen. Mhm. Auf jeden Fall war das so der Ausgangspunkt, dann zu sagen, ja, also das kann ja eigentlich nicht sein, dass man so eine Terrororganisation wie die SS, dass man dazu eigentlich überhaupt gar keine Informationen hat.
Da wollte ich gerade nachfragen. Das war ja, ist ja jetzt schon erstaunlich. Ich dachte eigentlich, die SS, also die Schutzstaffel, die dann ja auch in wesentlichen Funktionen den Haufen SA abgelöst hatte, nach dem sogenannten Niederschlagung des sogenannten Römpatsches, ja, die ist ja das zentrale Instrument der Repression geworden und gewesen, gerade auch in der Verbindung dann her mit dem Reichssicherheitshauptamt, dass es da überhaupt nichts gibt. Also du hast, was du gerade eben en passant gesagt hast, es gibt keine Studie zu dieser allgemeinen SS-Schutzstaffel in Freiburg.
Nee, da gibt es überhaupt nichts. Also mit der allgemeinen SS hat man sich lange insgesamt wenig befasst, weil man sich natürlich mehr auf die schlimmsten Auswüchse, nämlich die Totenkopfstandarten, die jetzt die Konzentrationslager bewacht haben, oder eben die Waffen-SS, die im Krieg dann die zentrale oder eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Damit hat man sich halt beschäftigt oder eben mit den zentralen Strukturen der SS. Aber so diese Heimat-SS, wie sie auch genannt wird, die allgemeine SS, die war lange nicht so, stand nicht so im Zentrum und also allgemein nicht. und eben lokal noch viel weniger. Aber man muss dabei auch bedenken, dass die allgemeine SS eben auch ein Rekrutierungsbecken für diese, für die Waffen-SS, für die Konzentrationslager und so weiter war, was sich jetzt im Zusammenhang mit Freiburg eben auch nachweisen konnte. Dass es Leute gab, die halt hier ihren, sagen wir mal, Hobby-SS-Dienst gemacht haben, neben ihrem normalen Berufsleben. Also hier keine unmittelbaren Terrorfunktionen, sagen wir mal, ausgeübt haben, die dann aber eben im Verlaufe der Radikalisierung, im Verlaufe des Krieges dann eben durchaus, wie der Eduard Krebsbach, dann in diversen Konzentrationslagern zum Beispiel als Ärzte aktiv gewesen sind.
Das ist ja ein Phänomen, das sind teilweise sogenannte, der akademische Mittelstand, der da teilweise drinne war und auch teilweise seine Karrieren gemacht hat. Ist das ein falsches Urteil?
Also es gibt über die SS im Allgemeinen im Laufe der Zeit verschiedenste Studien, die sich damit befasst haben, was für einen sozialen Ort deren Mitglieder eigentlich haben. Und dann ist man im Laufe der Zeit zu verschiedensten Ergebnissen gekommen. Hing natürlich auch ein bisschen davon ab, welchen Teil der SS man sich angeguckt hat, weil tatsächlich diese Konzentrationslager SS andere Leute waren als jetzt die SS-Leute, die, sagen wir mal, Verwaltungskarrieren im Reichssicherheitshauptamt gemacht haben und so weiter. Aber also was ich feststellen kann hier an der Freiburger SS und was sich auch mit anderen neueren Studien deckt, ist, dass die SS eigentlich eine erhebliche Bandbreite gehabt hat an sozialen Gruppen, die da drin waren. Also es waren dem Klischee entsprechend tatsächlich anfangs viele Arbeitslose, Kleinbürger, Mittelständler und so weiter. Nach 33 erweitert sich das aber. So mit diesen Masseneintritten in Partei und Gliederungen haben wir in Freiburg auf einmal Leute in der SS, wo man das jetzt von einer Sozialstruktur oder von einer sozialen Herkunft überhaupt nicht vielleicht so rechnen würde. Katholische, alteingesessene Professoren, die schon älter sind, bis hin natürlich zu jungen Radikalen. Also da ist alles gegeben eigentlich.
Du sprichst jetzt schon aus deiner Quellenkenntnis heraus. Das heißt mit anderen Worten, ich gehe davon aus, es ist durchaus für hinreichend Quellenmaterial vorhanden. Also schon hinreichend Material auch für historische Studien der historischen Fakultät neuerer Geschichte an der Universität Freiburg.
Ja, also im Prinzip, die Quellenlage ist einerseits schwierig, weil es gibt keinen, sagen wir mal so, Korpus, den man jetzt einfach bearbeiten kann. Also nach dem Motto, die Archivunterlagen der Freiburger SS-Einheiten oder sowas, ne, die sind als solche nicht überliefert. Da bin ich natürlich weiter auf der Suche. Das heißt, man muss sich das Ganze sehr stark zusammenklauben. Und in der Freiburg-Literatur gibt es wohl hier und da eben mal Verweise auf Personen, die in der SS waren. Da muss man dann halt immer weitergehen. Da muss man gucken, gibt es in dem Fall Entnazifizierungsakten? Und wenn ja, dann liegen die im Staatsarchiv Freiburg, wo sie dann zugänglich sind mittlerweile. Oder liegen sie eventuell im französischen Besatzungsarchiv? Das ist wesentlich komplizierter. Das war mal in Colmar, das ist jetzt seit ein paar Jahren in Paris und da kommt man sehr viel schlechter ran. Aber man kann eben auch in Akten der Universität gucken oder ich bin beispielsweise, wichtige Sachen habe ich gefunden, im Staatsarchiv Ludwigsburg, da gibt es einen Bestand, der heißt SS-Einheiten in Württemberg. Mhm. Da würde man jetzt Freiburg nicht unbedingt dazu zählen, aber da finden sich tatsächlich interessante Materialien. Ne? Und eine andere Quelle, die allerdings auch allen zugänglich ist, sind die zeitgenössischen Tageszeitungen. Da kann man also von Aufmärschen und von Aktionen und Beförderungen und so weiter durchaus lesen. Ne?
Das war durchaus offen, also diese Frage, wer da was, welche Karriere in der allgemeinen SS gerade macht.
Ja, bedingt. Also natürlich nicht in Bezug auf einfache SS-Mitglieder, aber es wurde durchaus berichtet, wenn jetzt anlässlich des Reichsparteitages oder sowas Leute befördert wurden oder zu Hitlers Geburtstag oder so. Ne? Mhm. Zum 9. November, das war eben immer so ein, im Gedenken an den Hitlerputsch, da wurden immer viele befördert. Und wenn das Offiziere waren, stand das durchaus dann auch in der Zeitung.
Ja. Wenn man das insgesamt, du sagst, es ist doch ein bisschen schwieriger, weil es keinen zusammenhängenden Korpus dieser Unterlagen gibt. Wie viele Personen werden denn da ungefähr involviert gewesen sein? Lässt sich das schon absehen?
Also ich habe eine Zahl gefunden, einen Stärkenachweis für die SS in Südbaden, der so von 2000 Mitgliedern in der allgemeinen SS spricht. Das heißt,
als
in Freiburg,
ein Stichtag oder als ein Zusammen... Als Sticht an einem bestimmten Stichtag.
Ja, an Stichtagen, genau. Ja. Also wie viel das dann im Laufe der Zeit inklusive Austritte und so weiter waren, das ist dann natürlich nochmal höher. Das lässt sich schlecht bestimmen. Aber also für ganz Südbaden so circa 2000 maximal. Und dann kann man davon ausgehen, dass es in Freiburg als der größten Stadt ein paar hundert waren. Mhm. Und das unterschied sich dann noch zwischen allgemeiner Fuß-SS und Motor-SS und was weiß ich, Pionier-Sturmbannen und so weiter. Da gab es dann so verschiedene Gliederungen. Mhm. Von diesen 2000 haben aber nicht alle aktiven SS-Dienst gemacht. Das war dann vielleicht höchstens die Hälfte oder so, weil viele dann natürlich so in Reserve oder altersbedingt keinen Dienst mehr machen mussten. Aber das ist eben auch ein interessanter Punkt, zu gucken, was haben die eigentlich gemacht und wie wurden die geschult? Also da gab es dann bei den verschiedenen Einheiten angesiedelt weltanschauliche Schulungsleiter. Da wurde dann halt die Rassenlehre gepredigt und Hitlers Mein Kampf wurde da gemeinsam gelesen und vorgetragen. Und zum Teil waren diese Schulungsleiter, das waren von den Rängen her waren die gar nicht so hoch. Aber die saßen dann gleichzeitig, der eine war halt hier Uniprofessor, der andere war, zwei andere waren beim Hochbauamt der Stadt beschäftigt und so weiter und haben dann zum Teil eben auch nach dem Krieg weitergemacht. Also man muss natürlich unterscheiden zwischen denen, die dann wirklich in der Waffen-SS nachher schwere Verbrechen begangen haben und die, die so wie der Krebsbach als KZ-Arzt oder den Leuten, die, ja, also sagen wir mal weltanschaulich schon da praktisch ideologische Verbrechen, wenn man so will, begangen haben und dann natürlich auch einer gewissen Anzahl, die aus Karrieregründen oder sonst was meinten, mit der SS würden sie dann ganz gut fahren, ne?
Du bietest jetzt schon ein ganzes breites Spektrum. Ich habe es am Anfang schon gesagt, es wird wohl münden in ein Buchprojekt.
Das ist ein Buchprojekt. Also ich arbeite da ganz konkret an der Darstellung eben der Geschichte der Freiburger SS zwischen 1929 und 1945. Wobei man dazu sagen muss, dass ich in vielen Fällen natürlich, soweit ich das recherchieren konnte, auch sagen werde, was da nach 1945 passiert ist noch mit den Leuten. Mhm. Oder was die gemacht haben. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil viele dann irgendwie auch weggegangen sind im Laufe des Krieges. Aber ja, das Buch wollte ich eigentlich jetzt im Oktober präsentieren, weil dann ja im November sich zum 75. Mal der Freiburger Synagogenbrand jährt. Und ich natürlich die Ereignisse, die da stattgefunden haben, maßgeblich unter SS-Beteiligung, ja, da nochmal näher beleuchte, aber ich nehme an, dadurch, dass ich das Thema jetzt noch gründlicher bearbeiten will, dass ich bis dahin da das Buch noch nicht fertig habe.
Du arbeitest da in Anführungszeichen frei dran, das sehe ich richtig. Das ist jetzt kein irgendwie finanziertes Forschungsprojekt, oder?
Nee, das ist rein Interesse halber, weil ich finde, das ist also wirklich eine offene Frage, die unbedingt mal bearbeitet werden muss.
Ja, also unbedingt.
Zumal in Bezug auf Freiburg gibt es ja immer so die Vorstellung, hier war alles ein bisschen harmloser und liberaler und so. Und die SS taucht eben, wie gesagt, auch in der Darstellung der Freiburger Geschichte zur NS-Zeit kaum auf. Also klar, es gibt, wie gesagt, den Verweis auf Gunst als Synagogenbrandstifter, aber über die Strukturen oder wer da so drin war oder wie die organisiert waren, findet man eigentlich rein gar nichts. Ne? Mhm. Und ja, ich finde, das kann eigentlich nicht so bleiben.
Nee, finde ich auch nicht. Heiko, ich bedanke mich für diesen Zwischenstand erst einmal. Ich glaube, für unsere Hörerinnen vielleicht auch eine Anregung. Wo kann man denn, wenn man dir irgendwas stecken will, das erreichen? Gibt es da eine Website oder sowas?
Ja, zu dem Thema habe ich jetzt noch keine gemacht, aber man kann mich jetzt über die Freiburg Postkolonial-Webseite erreichen oder über die E-Mail info@freiburg-postkolonial.de. Genau, ich hatte auch schon überlegt, vielleicht mal irgendwie so eine Webseite zu machen, wo ich einfach darauf hinweise oder worüber man mich zu dem Thema kontaktieren kann, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht.
Okay, also das wird auf jeden Fall spannend sein und wie gesagt, das 65-jährige Wiederkehr der damaligen Anzünden oder des organisierten Pogroms 38 wird dann auch nochmal aus diesem Kontext heraus, wirst du auch nochmal bestimmt Vorträge halten.
Ja, und ich kann vielleicht darauf verweisen, also in der Badischen Zeitung ist im November letzten Jahres ein Artikel über meine Forschung zu dem Walter Gunst erschienen. Der ist online, den kann man sich noch anlesen. Und jetzt Samstag vor 8 Tagen hatte ich einen Artikel über diesen KZ-Arzt Eduard Krebsbach, der ja in Freiburg auch Polizeiarzt war vorher, drin. Das kann man auch nochmal nachlesen. Und ich hoffe, dass ich in der Badischen Zeitung jetzt so in loser Folge noch den einen oder anderen Artikel zu dem Thema bringen kann.
Und du bist gerne wieder eingeladen, auch bei uns einzelne Aspekten oder Facetten darzulegen.
Ja, mache ich gerne.
Okay. Danke, Heiko.
Ja, bitte. Tschüss. Tschüss.